Deutschlandfunk. Information und Musik.
Jeder Zehnte weltweit leidet darunter. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren daran. Die Rede ist von Hunger. Derzeit findet in Berlin die traditionsreiche internationale Ernährungsmesse Grüne Woche statt. Und natürlich kommt man auch hier nicht um den Krieg in der Ukraine herum. Dem fallen nämlich nicht nur im Donbass Menschen zum Opfer, sondern auch zum Beispiel in Ostafrika, wo die Menschen auf Weizenimporte aus der Ukraine und Russland angewiesen sind. Das ist seit Monaten bekannt und hat die Diskussion über globale Strategien in der Landwirtschaft nochmal neu entfacht. Die sind komplex und daher bin ich froh, dass mir die langjährige Autorin zu ernährungspolitischen Themen Tanja Busse zur Seite steht. Ich grüße Sie, Frau Busse.
Ja, guten Tag.
Frau Busse, Menschen verhungern und ganz naiv gefragt, die Ukraine ist nicht das einzige Land, das Weizen exportiert. Können nicht beispielsweise die EU, Australien und die USA als große Weizenexporteure den Ausfall auffangen?
Ja, in der Tat, das wäre möglich, aber dazu müsste sich auch was an unseren Ernährungsgewohnheiten ändern und aber auch an den Strategien, sagen wir mal, der globalen Agrarindustrie. Denn ganz, ganz viel des Getreides, was weltweit geerntet wird, weit über die Hälfte, das wird als Tierfutter verfüttert. Und das verursacht nicht nur eine ganze Menge Emissionen, sondern das verursacht eben auch, dass, wenn sowas Schreckliches passiert, wie dieser terroristische Angriffskrieg von Russland, Getreide dann schnell knapp ist. Und dann ist komischerweise, muss man sagen, genug Tierfutter da, um diese Tiere weiter zu mästen, aber die armen Länder haben eben nicht genug Geld, um sich genug Getreide zu kaufen. Also es liegt nicht am absoluten Mangel an Getreide, sondern an der Art, wie wir das verwenden.
Okay, eine kurzfristige Strategie war ja beispielsweise in Deutschland die Stilllegungs- und Fruchtwechselpflicht auszusetzen, um die Weizenproduktion zu erhöhen. Ist das aus Ihrer Sicht nicht auch ein guter Schritt, um dem Welthunger zu begegnen?
Ja, das ist leider ein sehr falscher Schritt gewesen, denn dahinter steht die Idee, dass man sagen kann, na, wir müssen uns jetzt erstmal um den Hunger kümmern und wenn wir das gelöst haben, dann kümmern wir uns vielleicht um den Krieg und danach kümmern wir uns die Klimakrise und dann um die Biodiversität. Und die Forschung sagt ganz klar, wir haben überhaupt keine Zeit bei diesen großen Krisen irgendwie nacheinander zu denken und sagen, wir nehmen jetzt mal schnell das, was auf den Vorrangflächen wächst, das schicken wir dann den Hungernden. Denn wenn man wirklich hätte was ändern wollen, hätten wir gesagt, wir gehen mit den Tierbeständen runter, wir brauchen weniger Tierfutter oder wir tun weniger Getreide in den Tank, denn das passiert ja auch immer noch.
Also jetzt an Ihrer Antwort, da merkt man auch, das ist alles sehr komplex. Nahrungsmittelknappheit infolge von Krieg, Wirtschaftseinbrüche und Inflation auf der einen Seite, Klimakrise und Gefahr für die Biodiversität auf der anderen Seite. Ist das eine Konkurrenz von Krisen, die da stattfindet in der Debatte?
Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut ausdrücken, denn in der Tat hat ja dieser Krieg die Aufmerksamkeit so ein bisschen von der Klimakrise abgelenkt und dahinter sagen alle Ökologen, mit denen ich spreche, wir müssen mehr auf die Biodiversitätskrise achten, also auf das Massenaussterben von Arten. Uns brechen die Ökosysteme zusammen und wir selber können uns dann irgendwann nicht mehr ernähren, wenn wir weiter so mit der Natur umgehen.
Wer profitiert denn aus Ihrer Sicht von der derzeitigen Situation?
Naja, wir haben große Agrarchemiekonzerne, die für jeden konventionell wirtschaftlichen Betrieb eine Menge Pestizide produzieren. Die sind im Moment Profiteure. Dann gibt es große Fleischkonzerne. Es gibt auch einen sehr stark konzentrierten Lebensmittelhandel, der von Jahr zu Jahr viele weitere Unternehmen aufkauft, größer wird, mehr Marktmacht erhält. Wer nicht profitiert, würde ich sagen, sind die meisten landwirtschaftlichen Betriebe. Da gibt es ja immer noch ein Höfesterben. Viele hören auf, weil die Situation so unsicher ist. Und wer auch nicht profitiert, das sind auch die Konsumentinnen und Konsumenten, die durch das Angebot von zu süß, zu salzig, zu fetthaltig, zu verarbeitet, also quasi die Plastiktüte mit Zuckerzeug drin, das Angebot, ja, das wird so gesteuert, dass wir uns in eine Ernährungskrise hineinessen.
Krisensichere Ernährung durch nachhaltige und klimaresiliente Landwirtschaft. Das geht, glaube ich, in Ihre Richtung. So hieß auch ein Panel im Programm der Grünen Woche. Da wurde sich vor allem auf Best Practices aus dem Privatsektor konzentriert. Welche staatlichen Rahmenbedingungen braucht es denn zusätzlich aus Ihrer Sicht?
Puh, das ist nämlich eine heiß umkämpfte, lange debattierte Sache, die meist unter diesem Slogan stattfindet, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Ja. Wir haben es ja im Moment so, wenn ich jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb habe und ich verkaufe Weizen, dann kriege ich Geld für den Weizen. Ich kriege aber kein Geld dafür, wenn ich eine Hecke baue, zum Beispiel als Windschutzhecke, wenn ich einen Streifen am Fluss unbewirtschaftet lasse, damit da kein Dünger abfließt ins Gewässer, also das Wasser schützt. Ich kriege auch kein Geld dafür, wenn ich ganz besonders vorsichtig mit meinem Boden umgehe. Und jetzt gibt es viele Ideen, die sagen, wir müssen eigentlich Vermögen in der Landwirtschaft ganz anders rechnen. Wir wollen ein System, das Landwirtschaft dafür bezahlt, wenn die Landwirte sozusagen Vielfalt anbauen. Vor allen Dingen auch mit Tieren in der Landschaft und nicht im Stall. Das war sozusagen die maximale Biodiversität, der maximale Reichtum an gutem Boden, sauberem Wasser. Das läuft so unter dem Wort Ökosystemleistung, damit der Ökonom sozusagen versteht, die Natur leistet da was für uns. Das wird nur im Moment nicht bezahlt. Und das müsste sich eben umkehren. Also nicht bezahlen, wenn die Kuh mehr Milch als 10.000 Liter im Jahr gibt und mehr Weizen vom Acker geholt wird, sondern bezahlen für Vielfalt, letztlich für Gemeinwohl, für gesunde Lebensbedingungen. Aber das zu organisieren ist nicht so leicht.
Ja, und nicht nur das. Also man braucht ja auch mehr Milch. Also bei aktuellen Hochrechnungen kann man in 30 bis 40 Jahren von einer Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen ausgehen. Was muss sich da ändern?
Also die ForscherInnen haben rausgekriegt, dass es eben möglich ist, 10 Milliarden Menschen zu ernähren, wenn wir viel weniger Fleisch essen, viel mehr Pflanzen essen, viel mehr Gemüse, viel mehr Nüsse und viel mehr Hülsenfrüchte. Denn diese Pflanzen, die schaffen es, den Dünger aus der Luft in ihre Wurzeln zu holen, sodass wir nicht diesen Kunstdünger brauchen, der ganz viel Energie verschlingt, wenn man ihn produziert, sondern die können quasi die Ökosysteme selber ernähren. Und diese große Vielfalt wiederum wäre gut für die biologische Vielfalt, für Insekten, für Vögel. Und die Ernährungsmediziner sagen, genau das brauchen wir, um gesund zu bleiben. Wir können nicht alle anstreben, 60 Kilo Fleisch im Jahr zu verschlingen, sondern wir brauchen eben was uns gesund ernährt.
Ja, ich habe es mir mal angeguckt. Sie meinen die Eat Lancet-Kommission, nicht
wahr? Ja, genau, ja, so hieß die Kommission.
Genau, das sind aber 29 Gramm Geflügelfleisch, 28 Gramm Fisch, 7 Gramm Rind oder Lamm und 7 Gramm Schweinefleisch am Tag und höchstens alle 5 Tage ein Ei. Wie kriegt man Menschen dazu, sich so zu reduzieren?
Ja, da sind ja die Psychologen sind ja dran und fragen, wie kommt das, dass die Leute immer sagen, wir wollen uns gesund ernähren und dann kaufen sie doch wieder was. Und die sagen, man darf nicht immer zu dem Einzelnen gehen und sagen, du musst, sondern man muss den Einzelnen sehen in seiner Umgebung. Und da ist es ja ziemlich auffällig, dass jedem Kind, ich glaube, es sind 15 Werbeanzeigen pro Tag, suggerieren, dass es nur dann cool ist, wenn es den bestimmten Schokoriegel hat oder ein Müsli hat, was damit wirbt, gesund zu werden, was aber aus Zucker besteht, dass wir in einer Kultur leben, in denen immer noch Fleisch als Manneskraft über Jahrzehnte in unsere Köpfe eingetrichtert wurde. Und da greift ganz viel zusammen. Und die Grundidee ist, wir ernähren uns dann gesünder, wenn das Gesündere, Nachhaltigere, das Einfachere ist. Also wenn uns das überall entgegenspringt. Wenn die Werbung eben sagt, ist Obst oder Nüsse oder Gemüse und nicht brat dir ein Steak und kauf Süßigkeiten. Sowas wie Werbeverbot vor Schulen, was der Verbraucherzentrale Bundesverband auch fordert. Endlich Schluss mit der Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich direkt an Kinder richtet. Die Mehrwertsteuer für Fleisch könnte höher werden, die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse könnte auf Null gesetzt werden. Es könnte eben agrarpolitisch gefördert werden, dass die Kantinen beliefert werden mit regionalem, saisonalen Obst und Gemüse. Und dann braucht es noch Vorreiter, die eben zeigen, dass das ja tatsächlich auch leckerer und gesünder ist. Und das alles zusammen könnte schon bewegen. Dieser Wandel hat ja schon begonnen, dass immer mehr Leute darüber nachdenken und nicht mehr die Currywurst für das Höchste des kulinarischen Glücks halten, sondern da passiert ja schon eine ganze Menge. Und da muss jetzt eben Politik dafür sorgen, dass sich jeder das leisten kann.
Sagt die Publizistin Tanja Busse. Diesen Beitrag zu globaler Ernährungspolitik, aber auch die anderen Gespräche dieser Sendung können Sie wie immer nachhören in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App.